Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn die stellvertretende SPD-Chefin Anke Rehlinger begrüßen. Und es ist gut, dass sie heute hier ist, denn es gibt eine mittlerweile, wie ich finde, ziemlich hitzige Debatte über die Zukunft des Landes. Genauer über die Frage, ob der Sozialstaat so, wie wir ihn kennen, überhaupt noch eine Zukunft hat. Der CDU-Kanzler sagt, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse. Die SPD-Arbeitsministerin, Freundin, Kollegin sagt, zu sagen, wir können uns unseren Sozialstaat nicht mehr leisten, ist Bullshit. Was sagt sie, und zwar als Ministerpräsidentin des Saarlandes, die sie ja im Hauptberuf ist, und wo es vor allem um Jobs in der Stahl- und Autozulieferbranche geht. Viele sind schon weg, Tausende wackeln. Dennoch herzlich willkommen, freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, Kerstin Münstermann, die Berliner Politik auch dort kennt, wo sonst kaum einer hinkommt, nämlich von innen, sagt, in Hintergründen erzählen auch SPD-Politiker, wie ernst die Lage ist. Auch eine lebensnahe Politikerin wie Frau Rehlinger tut das, aber in offiziellen Verlautbarungen formuliert besonders die SPD ziemlich diffus und unklar. Warum ist das so, wollen wir sie fragen. Und sie wundert sich offenbar ein bisschen. Es ist erstaunlich, sagt sie, wie schnell die Sozialdemokraten das Missmanagement der Ampel und den auch dadurch verursachten Aufstieg der AfD vergessen haben. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, ich bin kein Politiker, sagt Ferdinand von Schirach. Aber ich glaube, sagt er, wir müssen vor allem dieses Horrorsystem namens Steuer endlich auseinandernehmen. Und es gibt diese komische Vorstellung in der Politik, sagt er, dass wir es durch immer neue Gesetze unglaublich gerecht machen können. Das wird scheitern, sagt er. Wir brauchen den ganz großen Cut. Wie der aussehen könnte, das wollen wir ihn fragen, weil hier aber auch ein exzellenter Jurist sitzt, wollen wir von ihm wissen, wie es seiner Meinung nach passieren konnte, dass eine andere exzellente Juristin, nämlich die Verfassungsrechterin Brosius Gersdorf, plötzlich in Teilen der Öffentlichkeit zu einer Linksextremistin wurde. Und wir wollen über sein neues Buch sprechen, glaube ich, gerade Platz 2 der Bestsellerlisten, Der stille Freund, meisterhaft geschrieben, vor allem das Kapitel über Gaza, Israel und die Wahrheit, sehr lesenswert. Orwell hatte recht, schreibt er, die Wahrheit ist heute nur noch eine Meinung. Herzlich willkommen. Guter Stoff. Ja, freue mich sehr, dass Sie alle bei uns sind. Frau Rehlinger, vielleicht die erste Frage an Sie, weil gerade so viel wieder diskutiert wird. Und ich lese das immer so in den Meinungsstücken auch. Es ist alles so ampelig und so weiter. Und ich denke immer, kann doch gar nicht sein. Lass sie doch mal arbeiten. Clasht diese Regierung jetzt oder läuft das erstmal durch?
Nein, ich glaube, es sind sich alle bewusst, dass abgeliefert werden muss. Gehe auch davon aus, dass man jetzt noch mal für die Strecke bis zum Jahresende gut Verabredungen treffen wird.
Für den Herbst der
Reformen. Wo man jetzt sich auch darauf verständigt, an welchen Projekten man arbeitet, was man noch umsetzen wird, was zu Beginn des Jahres kommen wird. Dass es dann natürlich auch Diskussionen gibt, ist erstmal in Ordnung. Es geht ja auch tatsächlich um viel. Aber auf der langen Strecke muss man jetzt auch ein bisschen konkreter werden. Es nützt jetzt auch nichts, dass man sich so auf dieser abstrakten Ebene permanent Vorhaltungen macht. Wenn man Reformen machen möchte, dann muss man sie auch konkretisieren. Was heißt denn, es kann nicht so weitergehen? Also da fehlt mir bislang jeder Ansatz. Natürlich muss umgekehrt die SPD auch sagen, wo sie bereit ist, Veränderungen mitzutragen. Und ich glaube, wenn man an den Punkt kommt, dann wird es auch wieder viel einfacher werden, als sich einfach nochmal die ganzen alte Wahlkampfrhetorik um die Ohren zu schlagen.
Also Frau Münstermann, wenn ich ihr genau zuhöre und wie schwer sie sich tut, das alles schön zu reden, merke ich, geht doch nicht so einfach offensichtlich.
Ja, also letztes Jahr hatten wir den Herbst der Entscheidungen und am Ende von diesem Herbst stand dann eine Regierung, die es nicht mehr gab, die auseinanderbrach. Jetzt ist es der Herbst der Reformen. Bisschen gewagter Titel, finde ich, weil vielleicht ist es der Herbst, wo man sich beginnt, überhaupt mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es Reformen braucht. Das ist aber vielleicht schon ein wenig spät. Aber zu mehr, glaube ich, ist die Koalition gerade nicht in der Lage. Und das wäre schon viel für diesen Beginn dieser parlamentarischen Wochen.
Wollen heute nicht die ganze Zeit über Steuern sprechen. Willst du trotzdem wissen, Frau Münstermann, kommen Steuererhöhungen oder nicht?
Ja, aber nicht die Lars Klingbeil fordert. Aber vielleicht kommt eine Digitalsteuer, wurde ja mal ins Spiel gebracht. Also man kann 30 Milliarden nicht einsparen, ohne im Haushalt 27, ohne irgendwo anzuheben, wenn man nirgends sparen will. Wo soll das herkommen?
Frau Rehlinger, kommen Steuererhöhungen oder nicht?
Ich glaube, wir brauchen darüber eine Debatte, nicht nur weil es möglicherweise einen Beitrag zum Haushalt leisten kann, sondern weil es eben auch eine Frage von Gerechtigkeit ist.
Wer trägt die Lasten? Es gibt keine Debatte darüber.
Na, es ist, sagen wir mal nochmal, genauer hingucken hilft beim Finden von Lösungen. Und wenn wir auch über eine Reform zum Beispiel der Erbschaftssteuer sprechen, heißt das nicht zwingend, dass es eine Steuersatzerhöhung bedeuten könnte. Aber es könnte bei der Steuerdurchsetzung ja andere Ansätze geben,
Söder,
als wir sie jetzt
halbieren.
Haben. Ja, den Vorschlag enthält ja noch niemand in der Union, geschweige denn sonst wo. Also das ist ein bayerischer Vorschlag.
Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Ich kannte das schon, das ist nicht neu.
Nee, ich weiß, die CSU will die Erbschaftssteuer schon seit Jahrzehnten
regionalisieren.
Ja,
ja, wir brauchen eigentlich ein europäisches Steuerrecht am besten.
Ja, aber
wir
haben Sie gedacht, keine dass jetzt mit dem Ding kam?
Ja, das ist das übliche Getöse, was wir hören an der Stelle. Aber es führt uns ja nicht weiter. Wir brauchen ja eine Gerechtigkeitsentscheidung. Wir haben eine ganze Reihe von Mehrkosten.
Ist das nicht gefährlich für Sie? Wenn er sagt, kommt dann einfach alle zur CSU nach Bayern, da habt ihr keine Erbschaftssteuer zu befürchten. Und dann könnt ihr die Frau Rehlinger gerne im Stich lassen im Saarland.
Ja, sagen wir mal, das ist ein Beispiel dafür, wie unsinnig das ist.
Ja,
die Kollegen aus der Union haben ihm ja auch hinreichend heftig widersprochen, was das angeht. Also wir brauchen keine Zersplitterung des Steuerrechts, sondern wir brauchen dort mehr Einheitlichkeit und wir brauchen vor allem ein gerechtes Steuersystem. Okay. Und darüber lohnt es sich schon, eine Debatte zu führen. Wir haben unausweichliche Mehrkosten und wir werden darüber reden müssen, wer in diesem Land davon einen Teil trägt und wer auch nicht. Natürlich, am besten kommt was ins...
Haben Sie einen Vorschlag?
Am besten kommt Geld in die Kasse, indem wir einen Wirtschaftsimpuls hinbekommen, indem wir Wachstum organisieren, indem wir Arbeitsplätze entstehen lassen. Wir können auch gerne...
Das dauert, Frau Rehlinger, das funktioniert ja nicht.
Na doch, das wird schon funktionieren.
Nicht so kurzfristig.
Na schon.
Sie brauchen jetzt die Knete.
Ja, das ist ja die Hoffnung, dass wenn jetzt auch insbesondere die Ausgaben getätigt werden können für die Infrastruktur, dass das in den Unternehmen ankommt, dass das Arbeitsplätze sichert, dass wir mit dem Transformationsprozess vorankommen, dass das ebenfalls dazu führt, dass nochmal investiert wird hier in Deutschland. Also wenn wir da nicht dran glauben, der Kanzler hat schon gesagt, bis zur Sommerpause wird die Wirtschaft spüren, dass er jetzt der Kanzler ist. Jetzt ist die Sommerpause zwar rum, aber ich glaube trotzdem daran, dass man es schaffen kann.
Hat der Finanzminister Lars Klingbeil aber auch gesagt.
Ich will das auch nicht abmoderieren, sondern Gegenteil. Und deshalb muss man sich darauf konzentrieren. Man muss auch aus Gerechtigkeitsgründen gerne hingucken, wo es Fehlanreize, wo es Missbräuche im Sozialstaat gibt.
Okay.
Aber wir können nicht sagen, wir leisten uns nur den Sozialstaat, wenn alles gut läuft und vielleicht am Ende noch ein bisschen was übrig ist für die Armen. Also das wird auch keine Debatte sein, die man ernsthaft führen kann.
Das wirklich ärgert. Nein, aber mehr Arbeitsplätze, Wirtschaft in Gang kommen, völlig klar. Aber die Themen der Sozialreform und der sozialen Kosten, und zwar für Arbeitgeber,
Frau Münster, mal ganz kurz, ne? Wir müssen nur fürs Protokoll sagen, wir sind gerade über die 3 Millionen gesprungen. Also die Richtung geht nicht weniger Arbeitslose, sondern mehr Arbeitslose.
Genau. Aber die arbeiten,
und wenn ich mir anschaue, was KI gerade kann, also junge Akademiker müssen jetzt damit rechnen, dass sie auch als Ingenieure keine Jobs finden. Da gehen wir hin.
Ja, und die arbeiten, leisten sehr, sehr viel Abgaben im sozialen Bereich. Deswegen geht das Thema Wirtschaftswachstum nicht ohne die Diskussion über die Sozialabgaben, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer tätigen. Und das ist etwas, was, finde ich, gerade besonders bei der SPD verknüpft wird, dass die Union auch keine Vorschläge macht, wie man da wirklich rangeht. Unbenommen. Da ist Merz in der Pflicht.
Lass uns noch einmal...
Aber gar keine Widerrede dazu. Nur sozusagen, dann müssen wir beide Debatten miteinander auch führen. Und nicht sagen, wir machen nur das eine und lenken von den anderen Dingen auch ab. Und ich finde, vor allem muss man sie konkret führen. Ich warte immer noch auf die Vorschläge, wo die Kürzungen denn stattfinden sollen in der Krankenversicherung. Wir können, wie gesagt, nochmal, Missbrauch, Fehlanreize beim Bürgergeld, absolut d'accord. Ich finde das auch eine Gerechtigkeitsfrage, das auch nochmal nicht nur aufzurufen, sondern auch tatsächlich zu verändern.
Wir reden gleich detaillierter mal über Sozialstaat.
Ja.
Ich schaue gerade zu Ferdinand von Schirach. Ich habe das Gefühl, er würde gerne jetzt wieder Autowandern machen. Er hat hier in der Sendung mal den schönen Satz gesagt. Ich liebe Autowandern. Einfach ungeplant losfahren und sich aus dem Auto Deutschland angucken. Welches Deutschland sehen Sie denn, wenn Sie Autowandern gehen?
Tatsächlich kommt es darauf an, welchen Sender man gerade einstellt im Radio. Aber es ist tatsächlich ein bisschen so, Frau Rehlinger, ich bin tatsächlich kein Politiker und kein Sozialwissenschaftler und auch kein Meinungsforscher. Aber als Bürger scheint es mir so zu sein, dass das Problem an einem elementaren Punkt ist. Wir haben von der Messung von 165 Ländern sind wir auf Platz 165, was die Komplexität unseres Steuersystems angeht. Und wenn also
auf dem
letzten Platz, ja, wir haben das komplizierteste Steuersystem der Welt, und zwar nach Meinung aller. Und wenn Sie etwas ändern wollen, weil Sie gerade gesagt haben, dann muss die Debatte geführt werden, dann führen Sie doch um Gottes Willen einmal die Debatte, das zu vereinfachen. Sagen Sie doch einfach mal, wie Sie das vor 10 Jahren in Ihrer Erbschaftssteuerdebatte gemacht haben. Sagen Sie dasselbe doch mal für die Einkommensteuer. Es ist, wenn wir über Gerechtigkeitsempfinden sprechen, nicht zu verstehen für viele Leute, was diese ganzen Absetzereien angehen. Ein normaler Angestellter kann nichts absetzen. Was soll der denn absetzen? Und außer vielleicht so winzige Kleinigkeiten. Umso höher Ihr Einkommen ist, umso mehr können Sie absetzen, weil Sie, Herr Lanz kauft sich eine neue Aktentasche, ich kaufe mir einen.
Setze ich nicht ab, aber.
Ja. Könnten Sie aber, ja.
Wenn man ein Unternehmen ist.
Sozusagen. Genau, ja, ja, auch für Ihren Weg ins Büro und so weiter. Da liegt der eigentliche Punkt. Sie haben gesagt, es geht um Gerechtigkeit. Wir machen etwas, was vollkommen irre ist. Wir machen eine Regelung eines jeden winzigen Einzelfalles. Und dann machen wir noch eine Ausnahme zu dem Einzelfall und dann noch mal eine Ausnahme zu der Ausnahme. Und das machen wir alles, weil wir denken, es wird gerechter dadurch. Mhm. Tatsächlich wird es ungerechter dadurch. Steuersysteme, die komplex sind, mögen ein bisschen gerechter sein, wenn sie ganz ausgeschöpft werden. Das kann aber niemand mehr, weil sie zu komplex geworden sind. Und wir haben ja die Vorschläge auf den Tisch. Wir haben Kirchhoff auf dem Tisch. Das ist ein komplettes Gesetzbuch, das er da geschrieben hat. Und wir wissen heute vielleicht, dass wir mit 25% Höchststeuersatz nicht zurechtkommen. Aber es gibt Berechnungen, dass man sagt, mit 35%, wenn Sie nichts mehr absetzen können, kommen Sie zurück.
Also das heißt, wie würden Sie es machen? Sie würden sagen, alle Ausnahmen weg.
Alle Ausnahmen weg.
Und dann gibt es 3 Steuerkategorien?
Genau. Oder? Und dann ist die teuerste Steuerkategorie...
Der Bierdeckel von März.
Genau, der Bierdeckel von März. Oder
was eben, für ein Zufall, dass der Mann jetzt Kanzler ist.
Ja, aber das muss man wirklich durchsetzen. Und das sind die großen Debatten, die wir eigentlich führen müssen. Es gibt ja diese wunderbare... wie ich finde, sehr, sehr kluge Schrift über den handlungsfähigen Staat von Julia Jäckel und Voskuhle und so weiter.
Mhm. Herr Steinbrück auch dabei.
Herr Steinbrück. Eine ganze Menge davon steht jetzt in Ihrem Koalitionsvertrag. Aber Sie müssen es auch durchsetzen. Also es muss diese große Debatte nicht geführt werden, wie können wir noch ein bisschen etwas an der Pendlerpauschale machen, können wir noch ein bisschen irgendwo etwas, sondern das Steuersystem vereinfachen. Das würde übrigens unmittelbar dazu führen, dass es für andere Unternehmen außerhalb Deutschlands interessanter wird, hier etwas zu investieren. Ich höre das immer wieder, wenn Sie in Italien, selbst in Italien sind, aber auch wenn Sie in Amerika sind, sagen Ihnen die Leute, wir können nicht nach Deutschland, wir verstehen das Steuersystem noch nicht mal. Wir wissen gar nicht, was dann am Schluss übrig bleibt. Beispielsweise auch die Gewerbesteuer für Unternehmen. Was für ein Wahnsinn. Wie kamen wir denn jemals auf die Idee, sowas wie Gewerbesteuer zu erfinden? In jeder Stadt gleich mal nochmal anders. Also das sind Dinge, die da muss man einen Cut machen. Ich stimme Ihnen auch zu, ähnlich wie bei Ihrer Erbschaftssteueridee, dass man einfach sagt, es kann nicht mit dem Gerechtigkeitsempfinden vereinbar sein, dass die ganz großen Vermögen gar keine Erbschaftssteuer mehr bezahlen. Das ist verrückt. Wir müssen es nur so machen, dass es vernünftig vor allen Dingen im Moment für die Wirtschaft ist. Also dass auch die Substanzsteuern sind Vermögensteuern, Erbschaftssteuern, dass die Substanzsteuern für die Firmen zu tragen sind. Und wenn Sie das hinbekommen und über 10 Jahre beispielsweise strecken, wenn ich noch eine kleine Sache...
Also dafür, dass Sie kein Politiker sind, sind Sie erstaunlich gut im Stoff.
Ja, wählen Sie mich. Ja. Nein, wenn ich noch eine kleine Sache sagen darf. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt wäre, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine große Erbschaftssteuerreform einführen, geben Sie das Geld nicht in die normalen Kanäle, sondern machen etwas, was intelligenter ist. Machen Sie beispielsweise so wie in Norwegen einen Deutschlandfonds. Sagen Sie den Unternehmen, wenn du 5%, also zum Beispiel den Familienunternehmen, wenn ihr 5% in diesen Deutschlandfonds einbezahlt von eurem Unternehmen, also an Anteilen, ohne Stimmrecht für den Staat, dann verzichten wir auf eine Erbschaftssteuer für die Gesellschafter.
Interessanter
Gedanke. Das wäre etwas, womit sie irgendwann tatsächlich Renten finanzieren können, weil sie einen großen Fonds hätten. Wenn sie aber das Geld einnehmen und dann sofort wieder ausgeben für die Sozialsysteme, stehen wir am Ende genau da, wo wir jetzt stehen. Entschuldigen Sie, ich möchte Ihnen nicht Ihre Politik kaputt machen.
Aber ich glaube, das, was Sie beschreiben, ist ja der Wunsch. Und daran wird sich diese Koalition, glaube ich, messen lassen müssen. Und das war auch der Wunsch, der mit dieser neuen Regierung einherging und den man bislang nicht erfüllt hat. Ich möchte jetzt gar nicht sagen enttäuscht hat, aber erfüllt hat. Es ist jetzt der eine Wurf, Söder hat das mal so genannt, ne? Noch vor 29, vor möglichen anderen, die Regierung übernehmen.
Wer sagte die letzte Patrone?
Jetzt geht es einfach darum, den großen Wurf zu machen, mit Mut Dinge anzugehen. Und man hat doch festgestellt, dass man abgesehen von Diskussionen um Verfassungsrichterinnen in diesem Klein-Klein der Parteien gelandet ist. Und eben genau nicht, also man hat schon hohe Summen aufgenommen, man investiert. Das ging unter im Streit. Jetzt, es gibt ein Entlastungskabinett. Also wir haben gerade mit Carsten Wildberger gesprochen, Digitalminister, kommt aus der Wirtschaft. Es wird im Oktober eine Kabinettssitzung geben, wo nicht neue Gesetze beschlossen werden, sondern sozusagen jeder sagt, welche Gesetze er abschafft in seinem Ministerium. Also der Gedanke ist schon da. Die Saat ist nur noch nicht aufgegangen, sozusagen. Ja. Und da wird Kanzler Merz, gerade weil er ein CDU-Kanzler ist, sich schon dran messen lassen müssen, ob er diesen Mut haben wird oder nicht. Aber und ob die anderen klug mitgehen.
Aber gehen Sie noch einmal einen Schritt zurück. Wenn jetzt Merz einen Vorschlag macht, der, Sie haben vollkommen recht, im Nebel noch steht, wir müssten etwas ändern. Und dann kommt eine Minute später eine SPD-Ministerin und sagt, das ist Bullshit, mal abgesehen von der grässlichen Wortwahl, ist das auch nicht wahnsinnig klug. Jedes Kind weiß, sie sagt das, weil jetzt in Nordrhein-Westfalen Wahlen sind und sie ihr Klientel bedienen will. Und sie selbst versteht nicht, dass es eben gerade nicht ihr Klientel ist. Die SPD macht ja...
Das ist genau der interessante Punkt,
ja, aber
den ich ja vorhin mit Kerstin Münstermann in der Begrüßung sozusagen angetextet habe, diesen Satz von Ihnen im Hintergrund, so haben Sie es ausgedrückt, ja, also wenn Sie treffen sich, weiß jetzt vielleicht die interessierte Öffentlichkeit nicht so, Sie treffen sich manchmal mit Politikern im Hintergrund, Sie ist für ein Hintergrundgespräch,
genau,
daraus wird nicht zitiert.
Zu verstehen.
Genau, um zu kapieren, was sind eigentlich die langen Linien und so weiter. Ja. Und dann sagen Sie, und dort in diesen Hintergründen machen die eine sehr präzise Analyse der Lage. Verstehen genau, was das Thema ist.
Völlig. Also gerade Bärbel Baas
hat bei den Kollegen im Stern, bitte noch mal nachlesen, dieses aufsehenerregende, spektakuläre Interview über Sozialmissbrauch in Duisburg insbesondere.
Diesen weißen Riesenhäusern, das ist ihr Wahlkreis, genau in Duisburg. Sie weiß das, sie kennt das
organisierten, systematischen, strukturellen Sozialmissbrauch, das kann so nicht weitergehen. Sie kommt von da. Sie weiß auch, wovon sie redet. Und plötzlich erkennt man sie aber sozusagen nicht wieder. Was passiert auf dem Weg dahin?
Ich glaube, ich meinte es ein bisschen anders. Das Problem ist, also so wie ich das nur als Nicht-Politiker das beobachten kann, ist, dass die SPD seit 10 Jahren eine Politik macht für eine Klientel, die sie nicht wählt. Die SPD macht eine Politik auch jetzt wieder mit diesen Äußerungen von Bärbel Baas für im Grunde genommen Bürgergeldempfänger. Daran ist nichts auszusetzen. Das ist auch ehrenvoll und auch diese Leute müssen unbedingt eine Lobby haben und es ist vollkommen richtig. Aber die wählen die SPD nicht. Die Leute, die die SPD wählen, wandern ab und wenn die SPD nicht aufpasst, ist sie unter 10% irgendwann. Und das ist ein Problem, das die SPD hat. Ich glaube, letztlich liegt es daran, entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sage. Die SPD glaubt immer noch, dass es die 50er oder 60er Jahre sind und glaubt, wenn sie nicht der CDU oder wenn sie der CDU entgegenkommt und ein gemeinsames Projekt jetzt schafft, wird sie dafür abgestraft. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn die SPD und die CDU gemeinsam jetzt die großen Reformen durchbringen, wird die SPD eine Wohltat bei den Wählern dafür erfahren. Und nicht, wenn sie sich gegen alles stemmt. Die Menschen in Deutschland haben bei der letzten Wahl überwiegend konservativ gewählt und bekommen jetzt dauernd Regierungen, die mehr oder weniger nicht konservativ agieren. Und das wird der SPD schaden, weil jeder macht die SPD dafür verantwortlich.
Es geht schon in die Richtung, die, ich glaube, da gibt es keinen großen Dissens, die Kerstin Münstermann auch meinte. Wenn Sie sagen, ich verstehe nicht, warum die nicht aufwachen und endlich, statt immer weiter nach links zu rutschen, das ist ja das, was Sie gerade beschreiben, sozusagen die frei gewordene Mitte bespielen.
Genau, und das Interessante ist ja, der Bullshit bleibt jetzt hängen. Das hat Bärbel Baas, SPD-Chefin, vor einem Juso-Publikum gesagt. Und sie hat ja auch nicht Friedrich Merz direkt angegriffen, muss man auch sagen, sondern gesagt, die Diskussion darüber, so wie sie wir jetzt führen, Abschaffung, das ist Bullshit. Das sei Bullshit.
Na, nicht nur die Diskussion, sondern sozusagen die Idee, dass die der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar sei, ist Bullshit.
Was sie aber genau weiß, ist, dass keiner den Sozialstaat abschaffen will.
Natürlich
diese
nicht,
Debatte, finde ich, geht immer, also da ist die SPD so getrieben, will überhaupt niemand. Aber es geht drum, dass man diskutiert, wie wir uns den leisten können.
Frau Münstermann, es ist mir total spannend, mal zu erfahren, was denn eigentlich gewollt ist.
Na, genau das.
Das ist, ja, was denn genau?
Naja, also bei der Rente kann man, muss man einsparen. Da wurde gerade vom Kabinett ein Gesetz verabschiedet, dass man die Haltelinie lässt. Das kostet also Milliarden. Das sind ja Dinge, die man ändern könnte. Man könnte den Leuten offen sagen, arbeitet länger. Das wäre etwas. In der Krankenversicherung, Sie haben recht, das ist eine CDU-Ministerin.
Welche Vorschläge gibt es denn?
Frau Waken.
Vorschläge?
Ja, sag ich würde ja gar nicht, dass die CDU da nicht liefern muss. Aber dann muss man vielleicht sagen, Leute, wir können uns diese Leistung, diesen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung vielleicht so nicht mehr leisten. Also diese Idee zwischen, was gebt ihr rein und was bekommt ihr raus, muss, glaube ich, ehrlich beantwortet werden. Und da ist die CDU genauso in der Pflicht. Aber bei der SPD hat man immer das Gefühl, wenn man anfängt, über Reformen oder Kürzungen oder Einsparungen zu reden, wird man sofort damit, also das Bullshit, wir können uns gar nichts leisten an Kürzungen.
Ich glaube, das
im
wird am Ende so nicht sein. Aber die entscheidende Frage ist, also dann, worüber diskutieren.
Also Sie sagen, da werden
es ist doch vollkommen
Reformen
klar.
Kommen.
Es ist doch die klar.
Also Reformen bedeutet.
Reformen bedeutet Maßnahmen zur Verbesserung. Reformen der Definition nach sind Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen eigentlich.
Ja.
So,
wird das mehr Geld kosten? Das ist die
Frage. Nein, es ist ja schon mal die Frage. Wie wird das Gesundheitssystem aufgestellt sein und wer wird sich darin welche Leistungen zukünftig dann erlauben können und welche musste zukaufen oder was auch immer? Da müssen wir doch mal Vorschläge auf dem Tisch haben. Und die Idee der SPD ist jetzt zu sagen, bevor wir jetzt einfach nur ideenlos und zwar alleine über Leistungskürzungen diskutieren, die ich mit meinem Einkommen locker kompensieren kann, indem ich eine Zusatzversicherung für dies oder jenes abschließe, ist alles wieder gut. Lasst uns bitte über die gesamte Breite diskutieren. Dann diskutieren wir über alles. Was kann man in der Prävention machen? Wie kann man in der Effektivität besser sein? Doppeluntersuchungen sparen, brauchen wir 94 Krankenkassen? Wie ist es mit der Beitragsbemessungsgrenze? Dann muss alles auf den Tisch. Aber nicht immer nur fokussiert auf die Leistungskürzung, die die einen gut kompensieren können und die anderen eben nicht kompensieren können und dann am Ende mit einem kurzen Hemd dastehen. Nichts anderes will die SPD als den breiten Blick und die konkrete Debatte. Aber nur übers Land zu laufen und zu sagen, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten. Der Sozialstaat ist kein Geschenk am Ende dessen, wo man hinguckt, was übrig geblieben ist, sondern er ist definitiv auch ein Fundament für unser Zusammenleben in dieser Gesellschaft und ein Mindestmaß an Absicherung. Nichts anderes will die SPD haben an dieser Stelle.
Und das gilt und auch. Das hat die SPD mit zu verantworten. Die SPD sitzt seit Jahrzehnten in dieser Regierung. Es ist nichts besser geworden in diesem.
Na, die letzten Ausweitungen in der Pflegeversicherung hat Spahn auf den Weg gebracht.
Na,
also man müssen schon immer die Sachverhalte
aber
sehen.
Aber gehen wir in die Rente. Also Rente mit 63. Alle diese Dinge hat die SPD maßgeblich mitverantwortet. Die letzte Reform ist auf den mittlerweile in Ungnade gefallenen, aus anderen Gründen, Gerd Schröder zurückzuführen. Genau. So, das war ein SPD-Kanzler, der sich gewagt hat, Dinge anzugehen. Dann durfte sein Bürgergeld, Hartz IV, das durfte dann nicht mehr so heißen. Also das Bürgergeld hat die SPD maßgeblich in der letzten Regierung Scholz völlig versemmelt. Und zwar in der Kommunikation, in der Ausweitung der Leistungen. So dass jetzt Bärbel Baas, die das nämlich jetzt klug gemacht hat, wie ich finde, die zweite Nullrunde auch beschlossen hat. Damit ist sie nur leider nicht vor die Jusos getreten und nicht in den Stern gegangen. Da hätte sie auch mal sagen können, seht ihr, wir beginnen mal zu schauen, dass wir Dinge konsolidieren.
Aber
und das ist so schade, weil die SPD könnte das.
Weder die Entscheidung, in Anführungszeichen Entscheidung, von Hubertus Heil damals, die Erhöhung noch die Entscheidung, jetzt nicht zu erhöhen, sind ehrliche politische Entscheidungen gewesen, sondern es ist das Ergebnis der Anwendung der Rechenformel.
Genau.
Und, ne, Hubertus Heil hat damals schon gesagt,
die nicht Gott gegeben ist,
natürlich
sondern
nicht.
Der Gesetzgeber
aber
macht.
Ist, man soll doch jetzt nicht suggerieren, als wäre das jetzt eine wahnsinnige Reformentscheidung gewesen. Ja. So, man kann auch über diese Formel diskutieren, das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber
nö, das ist aber nicht egal. Genau, darüber müsste man ja diskutieren.
Ja, kann man alles
und
tun.
Und die Sozialstaatskommission, Bärbel Bas, hat sie ja eingesetzt. Es
alles
gibt
gut.
seit zwei Tagen einen Brief von Bärbel Bas an ihre Kabinettsmitglieder, in dem sie genau das sagt. Wir brauchen eine Kommission, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde ein. Aber egal, wir brauchen Leute, die sich damit beschäftigen. Wie stellen wir uns künftig auf? Da ist sie total ehrlich. Im Koalitionsvertrag steht, dass jeder Bürger eigentlich von sich aus die Pflicht hat, sich um Arbeit zu bemühen. Das ist ja ein total weitgehender Satz. Also die SPD hat im Koalitionsvertrag eigentlich vieles mitgetragen.
Aber da distanziert sich ja auch niemand.
Ja.
Ich bin da total dafür.
Gut, dann müsste man ja nur die Politik
auch so
machen.
Ich will ja, dass auch wirklich von dem Geld, was die Leute verdient haben, wenn sie ihren Arbeitsplatz haben, am Ende auch was für ihr Leben übrig bleibt. Na, das ist ja vollkommen klar. Also es ist deswegen permanent steigende Sozialversicherungsbeiträge. Mhm. Das ist ja auch nicht im Interesse der SPD. Wir wollen ja mehr Netto vom Brutto haben am Ende des Tages und nicht einfach nur mehr Brutto und am Ende bleibt doch nichts übrig für die Menschen, dass sie anständig davon leben können. Das ist Politik im Übrigen nicht nur für Leistungsbezieher, sondern das ist Politik für die arbeitenden Teil der Gesellschaft. Und das halte ich ja auch für wesentlich. Die SPD ist die Partei der Arbeit und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber wir kümmern uns natürlich auch um diejenigen, denen es nicht so gut gerade geht.
Frau Williger,
und ich will mich da nur noch mal bei diesem Wild wehren, weil das immer so pauschal gemacht wird, als wären das alles Menschen, die nicht wollten oder
das
was auch
nicht.
Immer.
So, das verstehe ich nicht.
Das ist wie der Dachdecker, der immer kommt.
Also nein,
das, das hat aber genau genommen keiner gesagt.
Na doch, das Bild wird permanent erzeugt.
Nee.
Permanent erzeugt. Und ich kann Ihnen auch aus meinem Bundesland berichten, wenn wir das uns jetzt angucken. Und wenn wir jetzt noch mal über die Frage reden, ist ja noch mal aufgebracht worden, was machen wir mit dem Schulvermögen?
Das ist andersrum genauso, wenn man nicht Ihnen persönlich, aber wenn man SPD-Vertretern zuhört, ich kann gedanklich von 10 auf 0 runterzählen, ungefähr bei 2 fällt das Wort Dachdecker. Man hat den Eindruck, die gesamte deutsche Arbeiterschaft besteht aus Dachdeckern. Die gehen aber schon deutlich früher in den wohlverdienten Ruhestand.
Naja, Honecker war auch ein Dachdecker. Ja,
also so, das ist richtig. Auch aus dem Saarland übrigens.
Auch aus dem Saarland, genau.
Weil man das so lange gar nicht machen kann. Ich will nur sagen, warum immer so destruktiv? Warum ist man an dem Punkt nicht mal bereit, sich gegenseitig zuzuhören? Ich meine, Rente zum Beispiel. Wenn Sie die sogenannte Haltelinie, die 48%, wenn Sie das so halten wollen, über das Jahr 2045 hinaus, das ist nicht lange, dann brauchen Sie einen Zuschuss von 500 Milliarden. Das ist nicht böse CDU-Arithmetik, das ist einfach nur Demografie. Da können wir nichts gegen tun. Wie lösen wir das?
Wir haben durch alle Sozialversicherungssysteme das Thema der Demografie. Das ist vollkommen
klar. Das meine ich.
Deshalb weiß auch jeder, auch in der Sozialdemokratie, dass wir etwas tun müssen.
Damit die Leute mal wissen, worüber wir reden. Sie erinnern sich, 2020 hat Jens Spahn, glaube ich, Schlagzeilen gemacht, als er sagte, jetzt muss mal dringend hier dieser gigantische Überschuss in den Krankenversicherungen abgebaut werden. Erinnern Sie sich daran? Da hatten die, glaube ich, mehr als 18 Milliarden in den Kassen auf der hohen Kante und das Niveau war stabil bei 15,7%. Mittlerweile liegen wir bei 17,1%. Die Rücklagen sind trotzdem runter auf 3,6 Milliarden. Das heißt, wenn Sie das einstellen, ist die Krankenkasse in kürzester Zeit schlicht und ergreifend pleite. Und da reden wir nicht von Wochen, da reden wir von Tagen. Und auch da, das ist Demografie. Das heißt, wenn das so weitergeht, dann werden wird das Basisszenario steigen auf 18,2%. Das ist jemand wie Martin Werding, ja, der war vor einiger Zeit hier bei uns in der Sendung, der hat das hier genauso vorgetragen. Ja.
Über
das
die Pflege
ist nicht
haben wir noch gar nicht gesprochen.
Über
dabei,
die Pflege, ich könnte, die Liste ist endlos.
Demografie, Pflege ist ja...
So, und das Thema ist immer, das zugrunde liegt das Gleiche. Nicht die böse CDU, nicht die böse FDP, nicht... Es ist Demografie. Und wir müssen darauf eine Antwort geben. Deswegen würde ich Sie gerne jetzt nochmal an dem Punkt fragen. Wenn man Bärbel Bas zuhört und auch Ihnen jetzt hier zuhört, dann kriegt man das Gefühl, es kann alles bleiben, wie es ist.
Nein, ich habe schon dreimal gesagt, wir werden es ändern müssen. Aber die Erwartungshaltung ist auch...
Wo?
Die Erwartungshaltung
Sie haben gerade zu Recht eingefordert, macht ihr doch endlich mal Vorschläge. Jetzt sitzen die nicht hier, sondern Sie sitzen hier. Wo machen wir die Einschnitte?
Ich habe auch schon eine ganze Reihe von Maßnahmen gerade eben benannt. Lassen Sie uns gucken, was können wir bei der Prävention besser machen? Was können wir in der Frage der Effektivität des Gesundheitssystems nach vorne treiben? Mhm. Wie halten wir es mit der Beitragsbemessungsgrenze? Was machen wir mit der Anzahl der Krankenversicherungen? Das, jede für sich genommen, dieser Maßnahme, wird nicht ausreichend sein.
Also die letzte
sein.
Ist sehr interessant, aber das Thema Prävention und Effizienz ist etwas, das hätte man schon mit dem Gesundheitsminister und dem Finanzminister vor... Ich bin ja auch schon länger in dem Geschäft, war vor 15 Jahren auch schon das Thema. Also das kostet ja auch immer Geld.
Also was ist denn Prävention?
Was, ja, aber was meint denn Prävention? Klingt total super. Aber was meint das genau? Was meint Effizienz im Gesundheitswesen? Man versucht ja mit Händeringen eine Digitalakte einzuführen, um überhaupt irgendwie mal die Digitalisierung des Gesundheitssystems auf den Weg zu bringen. Da haben sich mehrere Gesundheitsminister dran abgearbeitet. Letztlich, der letzte war Karl Lauterbach von der SPD. Der hat es dann ja, aber gegen den Widerstand von vielen Lobbygruppen und so weiter. Also das klingt natürlich toll. Natürlich müssen wir besser werden, schneller, schlanker, effizienter. Aber das sind Themen, die, sorry, bisher nie umgesetzt wurden oder nicht so, dass sie schnell wirkten und dass wir wirklich dem Demografiefaktor in diesem Land begegnen. Und deswegen wäre es doch auch ernst, also Thema Rente mal zu sagen, stimmt, wir müssen was überlegen. Vielleicht nehmen wir Berufsgruppen aus. Vielleicht sagen wir, grundsätzlich arbeitet jeder länger, aber ganz, also mit vielen Gesundheitsausnahmen sozusagen nicht. Trotzdem in der Masse, die Bürojobs, die könnten das wahrscheinlich. Warum versucht man nicht da mal auch von diesem dauernden, wir dürfen nicht sagen, was ist, runterzugehen? Das ist mein Vorwurf.
Herr von Schirer.
Also, ich glaube, es gibt so ein Grundproblem. Und das Grundproblem ist, dass die Politiker, die ja alle ehrenhafte Leute sind, sich nicht mehr trauen zu sagen, es kostet Geld, es kostet euch Geld, also den Bürgern. Ich glaube, wir würden viel gewinnen, wenn wir, um jetzt mal so ein ganz großes Fass aufzumachen, die Demokratie ein bisschen ändern. Wie wäre es denn, wenn wir sagen, wir wählen einen Bundeskanzler für 7 Jahre und danach darf er nicht mehr antreten? Wie wäre es, wenn wir sagen, wir hören endlich auf mit diesen 16 Bundesländerwahlen alle 2 oder 3 Monate und wir sagen, wir, so wie Nuripur, das ist ja nicht der Vorschlag von Nuripur, ist viel älter, dass man sagt, wir machen einen Tag, an dem alle Bundesländer wählen, so wie in Amerika Midterm-Wahlen, wenn wir 7 Jahre machen, nach 3,5 Jahren, um irgendwie eine Sache zu bekommen.
Ein Korrektiv zu haben.
Ich habe immer das Gefühl, was es überhaupt nicht mehr gibt. Stellen Sie sich mal vor, Winston Churchill, der eine Rede vor den Engländern hält bei Kriegseintritt, es wird Blut, Schweiß und Tränen geben. Ihr werdet leiden, es wird wahnsinnig viel Geld kosten, eure Lebensverhältnisse werden sich ändern. Es gibt niemand, der das mehr sagt. Es wird aber nicht zu machen sein ohne Einschnitte, und zwar ohne Einschnitte bei uns allen. Und ich vermisse den Politiker, der sich hinstellt und sagt, so wird es sein, es ist furchtbar, ich kann es nicht ändern. Ich glaube, dass die Menschen schlau genug sind, um das zu verstehen. Und was Politiker aber immer wieder versuchen, ist zu sagen, ja, es wird alles ganz furchtbar werden, wir müssen Einschnitte hinnehmen, aber euch betrifft es nicht und es wird gar nicht schlimm für euch. Das stimmt nicht und das merken die Leute. Und die Folge davon, die Folge ist, dass sie Parteien wählen, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie irgendwie dauernd enttäuscht werden und weil sie auch das nicht gesagt bekommen. Also ich würde mich hinstellen und würde sagen, mein Name ist Rehlinger, ich muss euch jetzt mal ganz klar sagen, es sieht furchtbar aus, es kostet alles viel Geld, ihr werdet leiden, aber danach wird es irgendwann besser werden. Anders geht's nicht. Und das ist mehr als deutlich. Und dann eine Politikerin zu haben, die dann sagt, dass alles, was da gesagt wird, ist Bullshit, wir machen das nicht. Ich würde es übrigens nicht Herbst der Entscheidung nennen, sondern so wie es im Moment aussieht, ist es der Herbst der Kommission, was keinen Spaß macht. Ja, man muss mal vorwärts kommen. Aber dass jemand ehrlich das sagt und sich wirklich, wirklich ehrlich hinstellt vor die Leute, ich glaube, der würde beim nächsten Mal gewählt.
Aber das ist gar nicht das Problem, dass man den Leuten nicht sagt, dass das gerade sehr anstrengend ist. Im Übrigen, ich mache das jeden Tag. mein Bundesland ist eines der betroffensten vom Strukturwandel. Und ich sage den Menschen, das ist anstrengend. Und es wird eine Zeit lang anstrengend bleiben. Aber wenn wir uns anstrengen, kann es gut werden. Das ist auch nicht mein Problem.
Es geht ja darum, dass es den Leuten was kostet. Es kostet sie Lebenskönnen.
Ja, aber das ist der entscheidende Punkt. Wen kostet es etwas? Es ist doch nicht eine Botschaft eines Politikers. Es kostet erstmal alle gleich. Das ist nicht die Botschaft auch eines Sozialdemokraten. Die Botschaft eines Sozialdemokraten ist immer zu sagen, starke Schultern werden mehr tragen müssen als schwache. Und an dem Punkt sind wir noch nicht. Deshalb ist man, glaube ich, jetzt auch in dieser Mühle drin. Wir machen immer Abwehrgefechte und die anderen machen einen vermeintlichen Schritt nach vorne, aber ohne ihn zu konkretisieren. Es ist vollkommen klar, dass wir nichts zustimmen werden, wo Leute, die mit wenig Einkommen da unterwegs sind, am Ende mehr zahlen müssen als diejenigen, die viel haben, viel Vermögen auch haben. Und wenn wir uns vielleicht darauf mal verständigen können, dass wir sagen, okay, es kann sein, dass jeder einen Beitrag leisten muss, aber entsprechend seiner Leistungsfähigkeit, dann hätte man schon mal eine vernünftige Diskussionsgrundlage. Also aber momentan hat man den Eindruck, dass die Union eben nicht bereit ist, mal genau hinzugucken, wer muss denn Einschnitte hinnehmen. Es geht nicht um die Frage, sagt man, es könnte zu Einschnitten kommen, sondern die Frage ist, wer hat sie zu tragen, wer kann sie besser verkraften
Frau Rehlinger,
und wer nicht.
Um mal klar zu benennen, worüber reden wir? Reichensteuer erhöhen?
Na, wir werden sicherlich bei der Vermögenssteuer hingucken können. Wir können bei der Erbschaftssteuerausgestaltung letztendlich hingucken. Wir sind sehr dafür, dass wir beim Thema Einkommenssteuer, da ist die SPD sogar für Steuersenkungen, nämlich für kleine und mittlere Einkommen.
Die Union
Einkommen.
Auch, das wurde, haben die beiden Fraktionen gerade verabredet, ist leider im Haushalt nicht hinterlegt. Es gibt überhaupt keinen Spielraum für diese
große Unternehmenssteuer wird gesenkt.
Wo beginnt denn der Spitzensteuersatz?
Das muss man sich insgesamt angucken. Ich glaube, die Mitte muss entlastet werden. Da reden wir nochmal über den
Bauch. Was ist die Mitte? Können Sie das mal? Ich bin da deswegen jetzt so unnachgiebig, weil hier sitzt jemand, der sich mit Zahlen echt gut auskennt, Frau Rehlinger. Nee, Sie.
Ach so,
ich. Sie und Ihr Finanzminister, Herr von Weizsäcker zum Beispiel. Ja. Sie haben maßgeblich sozusagen dem Mann da hinten, dem Bundeskanzler, klargemacht, dass wir die Schuldenbremse schleifen müssen, dass wir echt Geld in die Hand nehmen müssen, damit was passiert. Sie waren das.
Tatsächlich.
Ich hörte das so. Frau Münstermann, können Sie lösen?
Ich glaube auch, dass das stimmt.
So.
Es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein wichtiger Impuls für Deutschland, den wir alle gemeinsam in dieser Koalition...
In dem Gespräch gemacht, das wir da gerade hinten sehen?
Nein, in dem Gespräch hier, das war jetzt danach, da hat der Kanzler freundlicherweise das Saarland besucht und da haben über...
Hat er sich bei Ihnen bedankt?
Arbeitsplätze. Wir haben über Arbeitsplätze gesprochen im Saarland, was wir dafür tun müssen, was wir auch jetzt an Geld ausgeben müssen, damit das am Ende auch funktioniert, damit Wirtschaftswachstum zustande kommt.
Wo beginnt der Spitzensteuersatz? An wen denken Sie? Weil wenn Sie, ich habe die Berechnung gesehen, wenn Sie sozusagen den Leuten, die Reichensteuer zahlen, wenn Sie denen noch mal oben was draufpacken, dann kommen Sie auf mit 10, 12, 13 Milliarden mehr. Also das rettet Deutschland definitiv nicht.
Ich persönlich bewege mich gar nicht im Wesentlichen im Bereich der Einkommenssteuer. Das ist eher eine Frage der Gerechtigkeit, als dass es eine Frage ist, wie viel Geld bekommt man damit rein.
Sondern Sie bewegen sich wo?
Substanzsteuern, wir haben eben drüber schon gesprochen. Genau, wir haben eben schon drüber gesprochen. Auch Deutschland ist im europäischen Vergleich, im weltweiten Vergleich, das Land, wo Arbeit am stärksten besteuert wird
und
Vermögen am wenigsten. So, es ist ja nicht umsonst so, dass die Menschen in diesem Land rumlaufen und sagen, mit Schaffen ist noch keiner reich geworden. So, das hat einen tiefen Wahrheitskern nach meiner Einschätzung. Und das hat auch etwas damit Gerechtigkeit zu tun.
Aber dem Finanzminister im Bund gar nichts mit der Erbschaftssteuer. Also das ist auch jetzt schön, also für die Länder und da kann man sich...
Naja, aber da kann man ja auch nochmal über andere Verrechnungsmöglichkeiten auch nochmal nachdenken. Im Übrigen ist es ja jetzt...
Ja, es bringt aber den 30 Milliarden, die der Koalitionsausschuss sich vorgenommen hat, zu besprechen.
Aber Frau Münstermann, das ist überall so. Das ist, wenn wir über das Wohngeld reden, wenn wir dort was machen wollen, zusammen mit dem Bürgergeld, ist das ja auch noch mal jemand anderes, der in unserer föderalen Struktur möglicherweise Geld spart oder Geld ausgeben muss. Das wird man am Ende sich noch mal angucken müssen. Aber wenn es uns gleich jeden Gedanken verstellt, dann werden wir nie ein sinnvolles Steuersystem und auch im Sinne unserer Volkswirtschaft ein sinnvoll aufgestelltes...
Ein einfaches vor allen Dingen. Bitte, Frau Rehlinger,
Sie wissen ja selber, ich bin ein großer Fan davon. Ein 3-Stufen-Modell habe ich vorgeschlagen.
Das wäre wunderbar. Sie doch noch mal so einen Spaziergang mit dem Kanzler, so mit der Schuldenbremse, dann haben wir ein vernünftiges Steuermodell.
Der Vorschlag damals
Im Ernst.
War auch so ein Art Bierdeckel-Vorschlag.
Ganz im Ernst, Sie haben vorhin...
Aber der hier, nochmal ganz kurz, dieser Dreisatz, wie ging der nochmal? Was war die Idee? Von Merz, der berühmte Bierdeckel.
Das weiß ich nicht. Ich kenne nur mein Bierdeckel.
Ich glaube, der Spitzen.
Ich kann Ihnen auch ein paar Bierdeckel geben, wo ich so.
Nee, aber haben Sie die Zahl noch im Kopf?
Nein, ich glaube, es sind drei Steuerklassen, 15, 20 und 25 oder so etwas.
Genau, die 25 wäre, weiß man mittlerweile, das
wäre,
reicht
nicht, wäre, ne? Heute nicht mehr zu finanzieren.
Aber 35 wäre so.
Aber ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, wie verrückt wir sind. Sie gehen in ein Kaffeehaus und bestellen einen Kaffee. Sie zahlen eine unterschiedliche Mehrwertsteuer, ob Sie den Kaffee mit Milch oder mit Hafermilch bezahlen. Wir sind doch vollkommen jeck. Ja? Sowas können wir doch nicht machen. Dann bestellen Sie den Kaffee und sagen, ich möchte jetzt mit dem Kaffee auf die Straße gehen. Zahlen Sie wieder einen anderen Steuersatz. Das können wir nicht machen. Das versteht kein Mensch mehr. Deswegen wollte ich da nur einhaken. Ich bin sehr für Gerechtigkeit, aber nicht für Einzelfallgerechtigkeit. Wenn Sie anfangen mit der Einzelfallgerechtigkeit, sind Sie verloren. Dann machen wir es noch kompliziert. Ja. Wir müssen es einfacher machen. Und Frau Rehlinger, wenn Sie diesen Einfluss auf den Kanzler haben und dieses guten Verhältnis, dann bitte setzen Sie es durch.
Sie haben vorhin gefragt, ob die, was Steuererhöhungen kommen. Ich glaube, ein Modell, das immer mal wieder kursiert, ist eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, da sind wir jetzt bei 19%, wenn die steigt und dafür die Sozialversicherungsabgaben sozusagen gedrückt werden, um ganz vieles, dass also da die Leistungen nicht ausgeweitet werden. Das wird etwas sein, ich würde jetzt mal orakeln, dass das etwas ist, was uns Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres erreichen wird. Genau diese Sache. Und Merkel hat damals ja, also die Steuerreform auf dem Bierdeckel kam nicht, aber man hat Mehrwertsteuerpunkte angehoben. Also, so etwas wird, es ist anders nicht möglich. Es wird so kommen, wenn man nicht sagt, ihr arbeitet länger, wir streichen einen Feiertag, die gesetzliche Krankenversicherung hat mehr wird durch mehr Menschen, die einbezahlen, also Abschaffung private Krankenversicherung wäre ja auch sowas, Rente öffnen für Beamte, für Abgeordnete, für Selbstständige. Also, wenn das nicht kommt alles, dann wird es ja anders nicht gehen. Wie soll es funktionieren? Die Schuldenbremse ist schon aufgesetzt. Die Verteidigung hat schon eine Flatrate. Wo soll das Geld herkommen?
Also, wir können mit der Mehrwertsteuer, wenn ich das nur sagen darf, wenn wir die Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer alle streichen würden, sind wir bei...
Völlig, von Blumen über Tierfutter,
ich weiß nicht. Ja, sind wir bei 16,5. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir erhöhen die 16,5 auf 17, haben wir unfassbare Mehreinnahmen. Ich kann Ihnen jetzt nicht ausrechnen, wie viel, weil ich wirklich schlecht in Mathe bin. Aber es geht vor allen Dingen, und das würde der Wirtschaft vor allen Dingen gut tun, wenn es einfacher wäre, wenn alles ein bisschen einfacher wäre.
Und wenn Wirtschaft Psychologie ist, dann würde ich sagen, dass allein die Debatte um weitere Steuererhöhungen sicher nicht gut ist.
Sache ist ja, und da, das ist Ihr Punkt, den sieht man ja. Lars Klingbeil verkündet seine Haushaltspläne, so im Fernsehen. Kann man zugucken. Danach kommt der nächste Beitrag. Bis dahin, da muss die Steuererklärung abgegeben werden. Hier die 17 besten Steuertipps, Werbung für den Finanzberater um die Ecke. Wo man auch denkt, das müsste man abfotografieren, ins Finanzministerium schicken, sagen, hey, das ist ja das, was einem manchmal so in den Sinn kommt. Was soll das? Also was sind denn Steuerschlupflöcher und warum ist das cool, das zu haben? Ja. Also da bin ich, das ist sehr einfach, aber es ist sehr wahr.
Aber oft ist es so, dass dass der einfache Vorschlag auch nicht unbedingt der schlechteste ist. Ja, also ich hasse, wie glaube ich jeder, die Vorbereitung von Steuererklärung. Wissen Sie, dass der Deutsche durchschnittlich 9 Stunden an seiner Steuererklärung sitzt? Das ist komplett irre. Wir bräuchten, also richtig wäre es, wenn es 5 Minuten gehen würde. In der Schweiz können Sie mit Ihrer Steuererklärung aufs Finanzamt gehen, dann macht sie Ihnen der Finanzbeamte. Ja, das ist wirklich ein bisschen verrückt, wie wir es machen.
Sie sagten gerade, Herr von Schirach, Sie sind in Mathe nicht so gut.
Das stimmt.
Aber was wir gerade merken, Sie sind echt gut in Juristerei.
Naja.
Und weil wir Sie heute einmal hier haben, Brosius Gersdorf, können Sie einmal erklären, was aus Ihrer Sicht da passiert ist?
Also zunächst muss man sich anschauen, was Frau Brosius Gersdorf überhaupt gesagt hat. Also was ihr Thema lange vor der Diskussion war. Das kann man erklären, das ist ein bisschen komplex, aber nicht wahnsinnig komplex. Wenn eine Eizelle befruchtet ist, nistete sich die Eizelle in der Gebärmutter ein. Diesen Vorgang nennt man Nidation. Mhm. Und nun beginnt nach der Einnistung der Streit der Juristen. Die einen sagen, diese Ansammlung von Zellen hat bereits Menschenwürde, weil daraus ein Mensch wird. Die andere Schule sagt, nee, ein Menschenwürde kann nur ein Mensch haben. Das ist noch kein Mensch, aber diese Zellansammlung hat ein Recht auf Leben. Das sind die beiden unterschiedlichen Denkschulen. Das Bundesverfassungsgericht, das diese Zellansammlung dem Embryo Menschenwürde zubilligt, sagt, wie es im Grundgesetz steht, Menschenwürde ist unantastbar.
Artikel 1.
Artikel 1, der wichtigste Artikel unseres Grundgesetzes. Unantastbar bedeutet, ich kann kein anderes Recht dagegen stellen und das miteinander aufwiegen.
Das ist das, was Sie also, auch hier in der Sendung sagte. Dann gibt es genau, keine Schwangerschaftsunterbrechung.
Doch, die gibt es trotzdem. Das hat sie, glaube ich, nicht ganz richtig gesagt. Aber das Bundesverfassungsgericht ist jedenfalls dieser Ansicht, dass er Menschenwürde, ich kann nicht die Rechte der Mutter gegen den Embryo
das war der Gedanke.
Aufwiegen. Dass ich trotzdem die Schwangerschaft unterbrechen kann bis in die 12. Woche, das kann ich machen. Es ist trotzdem rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit ist nicht aufgehoben, weil ich gegen das Gesetz verstoße.
So hat
ich werde aber nicht bestraft,
genau.
Weil der Gesetzgeber sagt, an der Stelle sehen wir die Rechtswidrigkeit, aber kein strafverfolgbares Unrecht, um es mal so ganz Platz ist.
Wir sanktionieren das.
Wir sanktionieren das nicht. Frau Brosius-Gersdorf sagt, das ist das Recht auf Leben, das dieser Nasciturus, der Embryo hat. Und das kann ich in den ersten 12 Wochen abwägen gegen das Recht der Mutter, die ja genauso Rechte hat. Und in den ersten 12 Wochen überwiegt sozusagen das Recht der Mutter. Deswegen genau. Kann ich abtreiben und zwar straffrei abtreiben und es ist nicht rechtswidrig. Das ist der einzige große Unterschied. Im Ergebnis spielt es gar keine Rolle.
Genau, ja? In der gelebten Wirklichkeit.
Im Ergebnis sind beide Frauen, die bis zur 12. Woche abtreiben, straflos. Es passiert ihnen nichts. Jetzt muss man dazu sagen, das, was Frau Brosius-Gersdorf dort vertritt, ist absolut keine Meinung, die irgendwo am Rande des juristischen Universum stattfindet, sondern rund 40% der Staatsrechtslehrer sind dieser Ansicht. Also es ist alles andere als abwegig. Das Bundesverfassungsgericht vertritt eine andere Meinung, aber das spielt in dem Fall noch gar keine Rolle. Jedenfalls konnte man dann verfolgen, wie das ja oft bei solchen Diskussionen ist, dass das vollkommen ausartet und man Frau Brosius-Gersdorf unterstellte, sie wollte Embryos umbringen und was weiß ich alles für ein Blödsinn gesagt worden ist. Das war sehr weit weg von dem, was sie gesagt hat. Jetzt ist es aber so gewesen, es wird dann später behauptet, dass die Abgeordneten der CDU, die das nicht für richtig hielten, das erst gesagt haben, nachdem die rechte Hetzkampagne dort losging. Das stimmt nicht. Die haben das sogar lange vor dem FAZ-Artikel gesagt. Nur Spahn hat es nicht beachtet. Das genau. Ist ein völlig Kerstin anderer Punkt.
Kerstin Münstermann nickt. Das ist ein interessantes, wichtiges Detail. Ja, das war so.
Der Kanzler hat es auch nicht bemerkt, dass das in seiner Fraktion gärt.
Ja, und man muss jetzt auch zur Ehrenrettung, um das mal sozusagen der Abgeordneten sagen, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Also man kann beide Meinungen vertreten.
So, und völlig wenn man, legitim.
Und wenn man einen starken christlichen Glauben hat, dann wird man eher dem Bundesverfassungsgericht zuneigen. Deswegen war das auch in der CDU zumindest umstritten, weil natürlich das auch letztlich den Kern dieser Partei berührt.
Die Abgeordneten haben ja auch viel Post bekommen von den Kirchen, von den Bürgern, die sie wählen und so. Also die hatten ein Thema.
Das war wirklich ein Thema. Jetzt muss man auch sagen, dass der Abgeordnete das nicht unbedingt, deswegen sage ich das, mit seinem Gewissen vereinbaren muss. Aber das hat überhaupt noch nichts damit zu tun, dass diese Professorin nicht hätte gewählt werden können. Denn das Bundesverfassungsgericht muss ja lebendig sein. Es muss von der Diskussion leben. Solche Leute wie Brosius Gersdorf sind dringend notwendig, damit sich auch das Recht entwickelt.
Ja, und damit sich auch die sozusagen gesellschaftlich die das Gesellschaft, abbildet, das, oder am Gericht das abbildet,
Recht
was du
ist nicht starres.
Hast.
Unsere ja. Verfassung ist kein starres Gebilde, sonst könnte man eine KI das jedes Mal ausrechnen lassen, sondern das sind Richter, die da zusammensitzen, die sehr ernsthaft darüber reden, ob dieses Recht, und zwar, das muss man auch noch dazu sagen, wenn Sie mit Richtern am Bundesverfassungsgericht sprechen, hören Sie von allen, egal welcher Partei und welcher Herkunft, immer dasselbe. Sie werden nur gehört mit einem rechtlichen Argument. Ein politisches Argument gibt es im Bundesverfassungsgericht nicht. Deswegen sind oft auch Entscheidungen sehr überraschend. Aber wenn Sie das Bundesverfassungsgericht betreten, geben Sie an der Tür Ihre Parteizugehörigkeit ab. Die spielt in der Diskussion keine Rolle. In der Diskussion spielt das rechtliche Argument eine Rolle. Und da hat Frau Brosius-Gersdorf sehr gute Argumente, die sagen, ich wäge das so ab, auch wenn es andere gibt. Jetzt muss man vielleicht noch einen letzten Satz dazu. Anders als das in der Presse wahrzunehmen war, nach diesem Skandal um Frau Brosius-Gersdorf, war das vom Bundestag gewollt. Wir haben 2015 diese geheime Wahl eines Wahlausschusses abgeschafft, weil wir gesagt haben, wir wollen das transparent haben. Wir wollen die Diskussion um die Richter
um
haben.
Die Besetzung.
Um die Besetzung. Ich habe das schon damals für vollkommen falsch gehalten. Ich bin da nicht alleine mit dieser Idee, weil die Diskussion schlicht zu komplex ist und genau dazu führt, dass man irgendwie jetzt, wenn Sie jetzt heute Abend uns einen neuen Namen vorstellen, der dort zur Wahl steht, dann werden sich alle darauf stürzen und werden irgendwelche abseitigen Aufsätze, die mal vor 15 Jahren geschrieben worden sind, nach einem einzelnen Wort durchsuchen und ausgraben und die der Öffentlichkeit. Das war nicht gut, dass wir das gemacht haben. Die einzige, die ich erinnere, die da stark dagegen war, war übrigens Katharina Barley, die gesagt hat, ihr seid verrückt. Warum wollt ihr das jetzt plötzlich in die Öffentlichkeit ziehen? Da gehört's nicht hin, ja.
Die es jetzt nicht werden will, Verfassungsrichterin.
Also man muss dazu sagen, wenn Sie Verfassungsrichter werden, ersticken Sie in Arbeit. Das ist unfassbar. Sie arbeiten wirklich, wenn man diese Leute kennt, die arbeiten für morgens bis abends. Das ist wahnsinnig, ein unfassbar anstrengender, sehr, sehr harter Job, also der von Ihnen alles fordert. Und dafür zuerst durch die Bütt zu gehen, ist natürlich nicht richtig.
Welche Rolle, um sozusagen zum letzten Teil der Sendung zu kommen, Herr von Schirach, haben in dem Zusammenhang soziale Netzwerke gespielt, soziale Medien?
Also ich kann bei Frau Brosius-Gersdorf habe ich es nicht im Einzelnen nachverfolgt, aber ich glaube, dass die sozialen Netzwerke, und da dürften sich eigentlich Menschen aller Parteien einig sein, sind mit die größte Gefährdung der Demokratie. Und daran besteht, glaube ich, überhaupt kein Zweifel
mehr. So sehen
mehr.
Sie das?
So sehe ich das.
So hart, so absolut?
So absolut. Es ist einfach so, das sind Wirtschaftsunternehmen, deren Geschäftszweck die Ausforschung und Manipulation von Menschen ist. Damit wird Werbung verkauft. Und Werbung zu verkaufen ist der in den Papieren stehende Geschäftszweck. Wir wissen mittlerweile, wozu diese sozialen Netzwerke führen. Wir haben auf der einen Seite solche Horrorszenarien wie den Brexit, der ohne soziale Netzwerke gar nicht möglich war. Wir haben Donald Trump, der sich hinstellt vor ein paar Tagen erst und sagt, ich wäre ohne die sozialen Medien nicht dort, wo ich bin. Wir haben dort eine Jauchegrube von übelsten Beleidigungen, Schrecklichkeiten, Menschenzerstörung. Wir haben mittlerweile sehr viele junge Leute, die überhaupt nicht prominent sind, die zerstört werden mithilfe dieser sozialen Netzwerke. Wir haben nur das Problem, dass wir auf der einen Seite die Meinungsfreiheit für ein sehr hohes Gut halten und hochhalten müssen. Ohne die Meinungsfreiheit würde die Demokratie in sich zusammenbrechen. Auf der anderen Seite wird jedes Wort, das ein Politiker gegen die sozialen Netzwerke sagt, sofort als in den sozialen Netzwerken als Zensur und so weiter ausgelegt. Ich finde, das Mindeste, was man machen müsste bei den sozialen Netzwerken, wäre, sie hoch zu besteuern. Und zwar wirklich hoch, nach normalen steuerlichen Ideen. Das wäre übrigens eine tolle Einnahmequelle. Und es ist übrigens, es ist übrigens auch nicht sehr schwer. Man kann es auf alle möglichen Arten. Man kann die Werbeeinnahmen besteuern, man kann aber auch die Datenströme besteuern. Also man hat Anhaltspunkte dafür. Und dass man dieses Geld dann wenigstens irgendwo reinsteckt, wo man sagt, wir bringen den Leuten Medienkompetenz bei.
Können Sie mal erklären, Frau Rehlinger, warum das nicht passiert? Ich weiß, dass es im Kabinett, ich weiß, dass es in der Politik diese Überlegungen seit langer Zeit gibt. Und wenn jemand wie Trump sozusagen dieser alten Idee von Wirtschaft anhängt, so nach dem Motto, wir tauschen hier nur physisch einfach Waren aus und da ist das alles total ungerecht und alles geht auf Kosten der armen Amerikaner und die bösen Europäer zocken uns ab und so weiter, dann unterschlägt er regelmäßig und bei vollem Bewusstsein sozusagen, sofern vorhanden noch, unterschlägt er, dass es, wenn man die digitalen großen Konzerne, die digitalen Unternehmen mit reinnehmen würde, die großen amerikanischen Plattformen, dann wäre sozusagen der Austausch zwischen EU und Amerika ziemlich ausbalanciert. Warum gehen wir da nicht ran?
Absolut. Aber das Thema Außenhandelsbilanz, was ja immer ein starkes Argument für ihn ist, das fokussiert nur auf den Warenverkehr und lässt sozusagen alle digitalen Dienstleistungen erstmal außen vor.
Aber warum gehen wir da nicht ran?
Ich glaube, erstmal, wir haben in Europa insgesamt diese Entwicklung dieser Geschäftsmodelle nicht nachvollziehen können. Alles, was dazu in Geschäftsmodellen relevant entwickelt worden ist, ist eher in den USA entwickelt worden, ein Stück weit noch auch in China und in Europa. Nichts, was eine Marktwirksamkeit hätte, die annähernd vergleichbar wäre. Ich glaube, dass wir definitiv im Bereich KI, aber auch jetzt Cybersecurity, eine wirkliche europäische Souveränität, wird ja gerade viel darüber gesprochen, auch Resilienz entwickeln müssen, damit wir dem überhaupt mal wieder etwas entgegenstellen können. Wir haben ja oft auch in unseren Verwaltungen das Problem, welche Programme dürfen wir überhaupt anwenden, je nachdem, wo der Server steht. So, wir würden ja gerne vielleicht auch andere nehmen, wenn wir dazu mal ein adäquates Angebot hätten, ein europäisches. Das fehlt alles.
Wir kommen jetzt wieder mit Vorschriften.
Nein, nein, ich will gar keine Vorschriften sagen. Ich will es, wir brauchen Regulierung, aber wir brauchen wirklich einen Wettbewerbsimpuls, wo wir sagen, okay, wir haben eine Top-Grundlagenforschung, aber daraus müssen sich jetzt relevante Geschäftsmodelle, also wir müssen den Wettbewerb dort annehmen. Wir werden es nicht nur mit Regulierung hinbekommen, aber den Wettbewerb annehmen und müssen sagen, naja, bei dem Thema KI kann man das definitiv noch hinkriegen. Wir müssen uns nur jetzt auf den Weg machen. War gerade letzte Woche deutsch-französischer Ministerrat. Das Thema KI wird eine viel größere Rolle spielen. Ja. Deutschland und Frankreich kann dort vorangehen und dann am Ende des Tages für Europa was entwickeln. Weil wenn wir dort jetzt auch die Entwicklung verschlafen werden, wird das nicht mehr funktionieren.
Aber das ist eine Frage von Geld. Ne? Ja. Bei KI geht es vor allen Dingen um unfassbar viel Geld. Da geht es darum, Prozessoren zu haben, Grafikkarten zu haben, die richtig Geld kosten. Wenn Sie sich die großen Konzerne anschauen, auch Alphabet, auch Meta, wenn man sich anschaut, wie deren Geschäftsmodell funktioniert, dann merkt man, die geben mittlerweile, also Microsoft habe ich dieser Tage gelesen, 30% des Codierens, ja, Software, Schreiben, macht mittlerweile KI. Die schmeißen Software-Ingenieure raus und geben Milliarden aus für Grafikkarten von Nvidia und anderen. Das machen die alle. Das ist einfach nur eine Frage schlicht von Geld. Da geht es einfach nur um Größe und um unfassbar viel Geld. Weil sie brauchen wahnsinnig starke, schnelle Maschinen, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. So berechnen sie sozusagen die Frage. Ne? Ich stelle der Maschine eine Frage und die berechnet mir mit Hilfe von Millionen und Milliarden Prozessen ganz schnell, was ist die wahrscheinlichste Antwort, die jetzt auf diese Frage richtig ist. Das hat ja nichts mit echter Erkenntnis zu tun, das ist einfach nur Statistik. Und dafür brauchen sie wahnsinnige Maschinenpower.
Kapazität. Es ist übrigens noch nie, es gibt sogar Zahlen dazu, es ist noch nie für irgendetwas so viel Geld gesammelt worden wie für KI.
Ja, glaube ich sofort.
Also das sind
aber nicht in Deutschland,
aber es ist nicht
in Europa.
Ja.
Wir sind da raus.
Ja, Aber das war nicht mein Punkt.
Nee, genau. Die Frage war,
ich war an einem völlig anderen Punkt.
Absolut, ja. Kein Thema. Also ich finde, wir sollten über das Thema Digitalsteuer miteinander reden, die Umsetzung. Wir sollten aber im Europa darüber reden. Okay. Also wir brauchen am besten eine europäische Lösung. Das ist ja vollkommen klar. Gut. Eine nationale Lösung ist
die
natürlich
andere,
schwierig.
Ja, die andere Frage ist, die andere Frage ist sozusagen, was das mit der Wahrheit macht. Es gibt zum Schluss, Herr von Schirach, in Ihrem neuen Buch, Der stille Freund, gibt es ein Kapitel, das sich mit Gaza beschäftigt. Und ich lese mal nur mal ein paar Sätze daraus vor. Sie schreiben da, Vergangenheit lässt sich nicht verändern, Tatsachen gelten nichts, George Orwell hatte recht. Und dann beschreiben Sie diesen Weg. Sie sagen, am Anfang waren es nur alberne Verschwörungsmythen. Die Mondlandung von Stanley Kubrick inszeniert, die Welt wird von Reptiloiden regiert, die sich als Menschen tarnen, Obama, Merkel, die Queen und so weiter. Die Erde ist eine Scheibe, Paul McCartney ist lange tot, Walt Disney nur eingefroren, Elvis lebt noch. Dann wurde es ernster. Die Terroranschläge am 11. September von der US-Regierung selbst durchgeführt. Der Bevölkerung Mikrochips heimlich bei Corona-Impfstoffen implantiert. Globale Eliten würden Zuwanderungsströme steuern. Und Putin erklärt, die Ukraine sei ein von Nazis unterwanderter Staat, die Genozid an der eigenen Bevölkerung verüben wollen. Die sozialen Medien, sagen Sie, sind weitaus mächtiger, als es das Wahrheitsministerium von Orwell jemals sein könnte. Mit einem Tastenklick werden dort heute Opfer zu Tätern und Tätern zu Opfern gemacht. Wahrheit ist nur noch eine Meinung und man darf ja wohl auch anderer Meinung sein. In Orwells 1984 heißt es, wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der ein menschliches Gesicht zertrampelt, unaufhörlich. Diese Stiefel sind heute die sozialen Medien.
Ja, also das ist einfach so, dass wir uns klar werden müssen, was in Israel eigentlich wirklich passiert ist bei dem Überfall der Hamas. Ich habe als Strafverteidiger schlimme Sachen gesehen, aber so etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Stellen Sie sich vor, eine Frau wird in den Rücken geschossen. Sie flüchtet unter einen Baum, bedeckt sich mit Blättern und beschreibt später, was sie gesehen hat. Eine Frau ist von einem Mann von hinten vergewaltigt worden. Jedes Mal, wenn sie zurückgewichen ist, hat er ihr mit dem Messer in den Rücken gestochen und sie wieder rangezogen. Eine andere Frau ist vergewaltigt worden von einem Mann. Dann kam ein zweiter Mann dazu und hat ihr mit dem Cuttermesser die Brüste abgeschnitten. Und so geht es immer weiter. Der schlimmste Horror, den noch nie ein Film gezeigt hat. Dieser Horror ist belegt durch Tausende von Fotos, durch Körperkameras, die die Terroristen getragen haben, durch Aussagen, die vollkommen glaubhaft waren. Zudem sind die Geiseln entführt worden und nach wie vor, ich glaube, immer noch 50 dieser Geiseln sind entweder tot oder jedenfalls sind sie noch nicht zurückgekehrt nach Israel. Kurz nach diesem Überfall fand in Neukölln in Berlin eine Feier von Muslimen statt, die vorbeigehenden Passanten Süßigkeiten gereicht haben. Einige Zeit später waren in Städten wie London, New York, Sydney Demonstrationen von hunderttausenden Menschen, nicht für Israel, sondern für Palästina. Und es gibt keine Demonstration, die ich mir wünschen würde, gegen die Hamas. Warum stehen die Leute nicht auf und demonstrieren gegen die Hamas?
So beschreiben Sie das übrigens auch in Ihrem Buch.
Das Einzige, ja. Mhm. Der Krieg wäre zu Ende, und zwar von heute auf morgen, wenn die Hamas die Geiseln freigibt. Dann gibt es keinen Kriegsgrund mehr. Jetzt haben wir Völkerrechtler, die sagen, es wird ein Genozid an den Palästinensern verübt. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass die Hamas gegen das Völkerrecht verstößt, indem sie Menschen als Schutzschilder nimmt, aus Krankenhäusern herausschießt, aus Schulen und so weiter. Und dann Israel vorgeworfen wird, ihr greift Schulen an und ihr greift Krankenhäuser an. Das ist nicht mehr auflösbar. Ich glaube trotzdem, dass es nicht anders geht. Also jedenfalls für jemand mit meinem Namen, dessen Großvater als einer der Hauptkriegsverbrecher verurteilt worden ist und für die Deportation der Juden in Wien mitverantwortlich war. Sie werden von mir kein Wort gegen Israel hören. Und ich finde es auch sehr schwierig. Und Israel ist ja nach wie vor ein Rechtsstaat. Und die Menschen in Israel demonstrieren gegen Netanyahu in großer Zahl. Und sie haben Belehrungen von Deutschen nicht nötig, wie sie mit Netanyahu umzugehen haben. Ich finde nur, das ist ein Problem, weil Sie das angesprochen haben, der sozialen Medien. In den sozialen Medien überwiegt, dass Israel der Kriegsverbrecher ist. Und 90% nach der letzten Umfrage, die mir vorlag, 90% der Palästinenser glauben nach wie vor, dass die Hamas keine Massaker verübt hat. Das liegt an den sozialen Medien, an nichts anderem.
Weil man die Wahrheit beugen kann.
Weil man die Wahrheit verdrehen kann, wie es einem Spaß macht.
Ja. Weil Wahrheit nur noch
und weil man dadurch aus den Opfern Täter machen kann.
Nochmal Nachfrage, wenn so viele namhafte Völkerrechtler sagen, das ist ein Genozid, der da stattfindet. Nicht meine Meinung, ich bin kein Jurist, aber ich trage das vor. Was geht Ihnen dann durch den Kopf? Also müssen wir sozusagen irgendwann auch aus diesem Dilemma, in dem deutsche Politik da auch steckt, raus, weil wir klar formulieren müssen, dass wir sehr wohl an der Seite Israels stehen, aber nicht an der Seite dieser Regierung, die zum Beispiel solche Bilder wie das, was Sie da hinten sehen, letzten Endes auch produziert hat. Also ist es legitim, wenn man das hört, was Sie gerade geschildert haben, dass man eine ganze Bevölkerung sozusagen kollektiv bestraft?
Herr Lanz, Sie fragen den Falschen. Sie werden von mir nichts dazu hören, weil jemand, der meinen Nachnamen trägt, für die nächsten 500 Jahre dazu nichts zu sagen hat. Ich kann es Ihnen nur grundsätzlich sagen, dass natürlich wie in allem, was das Recht betrifft, immer ein Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stehen muss. Daran gibt es auch nichts zu zweifeln. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es die Hamas war, die Israel angegriffen hat und die furchtbarsten Verbrechen dort verübt haben und dass Israel reagiert und sich verteidigen darf. Darin besteht unter Völkerrechtlern auch überhaupt kein Zweifel.
Das hat niemand in Abrede gestellt.
Ich bin nur nicht der Ansicht, dass wir als Deutsche Israel Ratschläge geben sollen oder unter Umständen auch noch kritisieren. Das verbitte ich mir einfach. Zumindest gilt das für mich selbst.
Das heißt, auch wenn es um die Frage Einstellung von Waffenlieferungen
geht? Das kann man doch sehr elegant regeln. Ich habe das nicht verstanden. Man kann bei diesen Waffenlieferungen, kann man Verträge mit der israelischen Regierung machen. Da schreibt man dann rein, wir machen das auch mit anderen Ländern. Übrigens, das wäre gar nichts Neues. Dass wir da reinschreiben in diesen Vertrag, ihr dürft die Waffen nicht völkerrechtswidrig einsetzen. Wenn Israel diesen Vertrag unterzeichnet, es gibt übrigens, habe ich gehört, ein solches Schreiben des israelischen Außenministers, dann wäre für mich die Sache erledigt. Denn andernfalls müsste ich sagen, Israel ist kein Rechtsstaat. Also darauf kann man
sich
dann
verlassen. Soweit ich weiß, hat er das in diesem Schreiben bestätigt und dennoch sehen wir diese Bilder. Also verstehen Sie, den Widerspruch kriege ich jetzt nicht aufgelöst.
Ich krieg den Widerspruch.
Das Wort oder dieser Brief ist offensichtlich nicht viel wert.
Naja, zumal die Politik, glaube ich, sich da schon rausgenommen hat, in dem Fall ja Kanzler Merz, zu sagen, was Sie gesagt haben, es geht um Verhältnismäßigkeit. Und es war ein Zeichen, dass man mit der Politik der Regierung Netanyahu und den Plänen, Gaza-Stadt einzunehmen, nicht einverstanden ist. Und dass man vorher lange gesprochen hat und gesagt hat, die Verhältnismäßigkeit ist unbenommen. Und ich glaube, ein Signal der Politik muss aus Deutschland schon auch ausgehen dürfen. Ich stimme Ihnen 100% zu in Täter und Ursache und so weiter. Aber gar nichts zu sagen, steht, glaube ich, Deutschland dann auch nicht gut an, wenn man merkt, es ist eben eine Diskussion, ob Völkerrecht gebrochen wird oder nicht und ob eine Verhältnismäßigkeit dieser Regierung gewahrt wird, ob das der Verzicht jetzt auf die Waffenlieferungen, die Merz ja sehr einsam beschlossen hat, also mit der SPD hat er sich abgestimmt, mit seinen eigenen Leuten eher weniger.
Für die
ist aber
in der Bevölkerung eine große Zustimmung
gibt. Für, genau, das hat er auch sehr aufmerksam sicher verfolgt. Da bin ich ja bei Ihnen, aber dass man einfach gar nichts sagt als Freund Israels, finde ich auch schwierig. Aber Sie haben da einen Standpunkt, den ich völlig respektiere.
Also man kann andere Standpunkte haben. Ich halte das, was ich gesagt habe, ich bleibe dabei. Ich glaube, das ist richtig. Und das war tatsächlich auch immer Staatsräson Deutschlands,
die Unverbrüchlichkeit
dieser Beziehung. Wir können auch im nächsten Schritt, wissen Sie, wir machen dann damit weiter. Dann ist die Frage, war es richtig, war es falsch, was Israel mit Teheran gemacht hat. Ich weigere mich, diese Diskussion zu führen. Israel ist ein von Feinden umgebener Staat. Es ist der einzige demokratische Rechtsstaat nach westlichem Vorbild, den es dort unten gibt. Und wir müssen alles tun, dass es nicht schlimmer wird. Die ganze muslimische Welt oder große Teile, ich habe in Deutschland keinen Vertreter, also keinen führenden Vertreter der Muslime gehört, der die Taten der Hamas verurteilt hat. Also ich möchte wirklich noch mal klar dafür plädieren,
aber auch da von Schirach, das ist da nicht so wahnsinnig.
Das gab es nicht.
Ich weiß, aber ist da auch nicht da so wahnsinnig viel Politik im Spiel? Wir hatten sehr wohl Muslime hier sitzen, die das absolut verurteilen.
Ja, aber keine hohen Vertreter, wenn nicht, also keine
Organisation. Ich will nur sagen, es ist für mein Rechtsempfinden eine Sache, da reinzugehen und zu sagen, wir ziehen die das gemacht haben, zur Rechenschaft. Aber es ist eine ganz andere Sache, kollektiv eine Bevölkerung zu bestrafen.
Die zu einem überwiegenden
Teil aus kleinen Kindern und Frauen besteht. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Aber schauen Sie mal, wären Sie nicht auch dafür, und das wäre doch der richtige Weg, dass die anderen islamischen Länder die Hamas-Führer an Israel ausliefert, dass sie dort vor Gericht gestellt werden? Das wäre für mich zum Beispiel eine sehr vernünftige, anständige Lösung, wo man nicht mehr Täter und Opfer miteinander umkehrt. Ich möchte einfach
Es wäre genauso eine anständige Lösung zu sagen, anständig, sofern man in dem Zusammenhang überhaupt über Anstand reden kann, aber zu sagen, Frauen und Kinder können raus und wir sagen euch danach, machen wir euch platt. So machen wir jetzt einfach alles platt und es entsteht der Eindruck, da dürfen die einen etwas, was wir bei den anderen verurteilen. Es entsteht ja der katastrophale Eindruck von doppelten Standards. Wenn Putin das in der Ukraine macht, dann gibt es keine Begriffe, die groß genug sind in der deutschen Politik, um das zu verurteilen.
Ja, gut, aber ich verstehe schon auch den Unterschied.
Aber in der völkerrechtlichen Bewertung ist die Zerstörung von Wasserleitungen die Zerstörung von Wasserleitungen. Und in der völkerrechtlichen Bewertung ist die Bestrafung von Zivilbevölkerung die Bestrafung von Zivilbevölkerung.
So ich glaube nur nicht, dass es Bestrafung ist und das ist als auch ist auch nicht die Idee von Bestrafung. Aber wissen Sie, weder Sie, Herr Lanz, noch ich haben einen genauen Einblick, was da ganz konkret passiert. Ja. Ich möchte auch, um es noch mal klar zu sagen, Sie werden von mir keine Stellungnahme dagegen hören.
Mhm. Ja. Frau Rehlinger, bei Ihnen zum Schluss gefragt, in der Partei und auch in dieser Regierung, wenn wir sozusagen über Konfliktlinien gesprochen haben, wie tief ist die Konfliktlinie da?
Natürlich wird darüber diskutiert, weil die Menschen von der Situation insgesamt berührt sind. Es wird in der ganzen Bevölkerung diskutiert, auch in der SPD und die Schilderungen, die wir jetzt eben alle noch mal gehört haben, es ist einfach furchtbar, ja, was dort passiert ist mit dem Angriff der Hamas und dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, ist vollkommen unbestritten. Und dass die Hamas es darauf anlegt, dass Israel dabei schlecht aussieht, ist quasi das besonders zynische Element.
Ja, das ist das zynische Element. Moshe Zimmermann sagte neulich, ist berühmter israelischer Historiker, auf eine ganz perfide, perverse, fatale Art und Weise brauchen die beide diesen Krieg. Netanyahu braucht ihn, um am Ende nicht vor Gericht zu landen. Und die Hamas braucht ihn, um sozusagen dieses Feindbild weiter aufzubauen. So, die brauchen beide diesen Krieg. Und die darunter leiden, sind die da sitzen.
Genau, und trotz allem Recht ist natürlich das, was dort passiert mit der Bevölkerung in Gaza, mit der Zivilbevölkerung, das ist ja real. Das passiert, da gibt es ja menschliches Leid. Und für Deutschland ist das ein Dilemma, darauf zu reagieren, aus eben geschilderten Gründen. Und es bleibt eine Gratwanderung, es hinzubekommen, an der Seite Israels zu stehen, das Existenzrecht natürlich zu sichern, die Staatsräson zu halten und gleichzeitig für die Einhaltung auch von universellen Menschenrechten dort einzutreten. Und das müssen wir jeden Tag hinbekommen, diese Gratwanderung auch vernünftig hinzubekommen. Dafür brauchen wir Debatten, die das auch deutlich machen, dass das eben nicht so leicht ist. Und ich glaube, wir brauchen auch den Raum, wo man sagen kann, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt diese Grautöne. Und wir müssen es auch zugestehen, dass man sich darauf letztendlich auch bewegen kann. In diesem Sinne, finde ich, ist die Bundesregierung mit ihrem Agieren jetzt eigentlich auch auf einem vernünftigen Kurs. Das muss man auch sagen. Sie ist im Wesentlichen dort dazu auch abgestimmt. Die Forderung zu sagen, okay, es sollte jetzt eigentlich auf einen Waffenstillstand hingearbeitet werden. Wir wollen, dass die Geisel freikommen. Wir wollen weiterhin an einer Zwei-Staaten-Lösung festhalten. Und wir wollen letztendlich aber auch, dass Humanitäre dort eine Rolle spielt und dass eben Hilfslieferungen dort hinkommen können. Ich glaube, das ist schon eine Politik, die man auch als deutscher Staat ganz gut an dieser Stelle vertreten kann.
Ich möchte nur sagen, das Gefährliche daran, an diesen Debatten, ist, wie man das in Berlin jetzt sehen kann, dass jüdische Restaurants geschlossen sind, weil sie Angst haben vor, und zwar eine begründete Angst vor antisemitischen Anschlägen. Ich will Ihnen nur sagen, es gibt einen latenten Antisemitismus, und zwar weltweit, der überhaupt nicht zu leugnen ist. Und es steht Deutschland meines Erachtens also immer gut an, sich um Menschenrechte zu kümmern und für die Durchsetzung von Menschenrechten zu sorgen. Aber bei Israel müssten wir ganz besondere Maßstäbe als Deutsche anlegen. Diese Verantwortung haben wir vor der Geschichte. Und wenn wir da so ein bisschen etwas falsch machen, wird's furchtbar.
Deswegen ist und bleibt es eine Gratwanderung.
Wir werden nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Der stille Freund, Platz 2 Bestsellerliste, wird wahrscheinlich noch besser. Danke ganz herzlich. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.